Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt. Mit Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner.
Die Hitze, die hat unser Land fest im Griff und jetzt steuert Österreich auch noch auf einen neuen Hitzerekord zu, denn das Wochenende, das wird einfach nur brennend heiß.
Ja, bist du narrisch. Wir haben heute schon die ersten Hotspots mit fast 40 Grad gehabt, 39, irgendwas. Und es ist also wirklich die Quecksilbersäule, wie man so schön sagt, richtig in die Höhe geschossen. Aber wirklich losgehen wird es erst morgen und wirklich den Höhepunkt erreicht das Ganze ab Sonntag. Am Sonntag werden wir im Osten Österreichs, also auch in Wien, 42 Grad Hitze erreichen. Es ist gerade eine neue Warnung von der Geomet Austria gekommen, aber auch von Kachelmannwetter etc. Höchste Hitzewarnstufe, 42 Grad, das ist ein neuer Rekord für Österreich im Juni, aber auch generell 42 Grad hatten wir schon lange nicht. Und das Allerärgste, es bleibt noch 8 Tage lang mindestens so heiß, so weit gehen die Wetterprognosen, aber die paar Mutigen, die länger prognostizieren, sondern auch nachher kein Ende der Hitzewelle in Sicht. Man fragt sich, was ist denn da los bitte? Ist das jetzt der El Niño? Oder ist das schon die berühmte Klimaerwärmung oder ist das gar schon die Klimakatastrophe und brennen wir jetzt alle im Sommer aus? Dürre, also da gibt es jetzt natürlich extrem viel spannende Themen, die wir diskutieren müssen. Es gibt mittlerweile mehr Hitzetote als Verkehrstote. In Spanien schon 200 so nebenbei und da geht die Hitze so erst richtig los, aber schon 200 Tote. In Italien auch schon über 200 Tote und dort hat man schon die erste Notmaßnahme ergriffen, nämlich eine Siesta, also eine Arbeitspause von 12.30 Uhr bis 16 Uhr. Keine schlechte Idee, oder? Für diejenigen, die anstrengende Arbeit verrichten und das tust du ja eindeutig. Also wer weiß, vielleicht drehen wir in der nächsten Woche um 12.30 Uhr für Sie den Fernseher ab, ich hoffe nicht. So, und in Frankreich, wo die Hitze am stärksten ist, dort war sie ja schon diese Woche durchgehend über 40 Grad und geht jetzt Richtung 45 Grad. Dort gibt es die interessante Idee oder die sehr brisante politische Forderung des Le Pen-Spitzenkandidaten, also des Oppositionschefs Bardella, der sagt, eine Klimaanlage für jeden Franzosen. Also jeder Franzose soll von der Regierung gratis in den nächsten Tagen bzw. Wochen eine Klimaanlage bekommen, die er zu Hause installieren kann und soll dann nicht mehr bei, manche Wohnungen haben ja schon über 50 Grad, saunamäßig schwitzen müssen, sondern kann sich dann zumindest in einem Raum eine Klimaanlage aufdrehen. Keine schlechte Idee. Sollte man vielleicht dem Herrn Stocker mitgeben, das nächste Mal, statt dass er dann nach Dallas fliegt, soll er Klimaanlagen sponsern. Wir geben also viel Geld für Unsinn aus. Wäre vielleicht eine Klimaanlage für jeden Österreicher keine schlechte Idee. Und keine schlechte Idee wäre auch, wenn der Herr Wiederkehr, unser Bildungsminister, sich einmal in eine Schulklasse setzen würde. Dort hat es nämlich im Schnitt über 50 Grad heute gehabt. Ja? Viele Schulklassen mit über 50 Grad. Kann man sich vorstellen, wie lustig der Unterricht dort ist. Und das müssen die jetzt noch eine Woche lang über sich ergehen lassen. Es gibt nur ganz wenige Schulen, wie das Gymnasium Kumpangasse, die zum Beispiel sagen, wir geben zu Mittag hitzefrei. Diejenigen, denen zu warm ist, die können nach Hause gehen und, oder baden oder schwimmen. Der Großteil der österreichischen Schulen zieht das Programm beinahe durch bis nächsten Freitag, Samstag, wenn die Zeugnisverteilung ist. Also da ist eine Woche lang Grillen angesagt. Und der Herr Wiederkehr, der meint, das macht ja nichts, ein bisschen Hitze für die Kinder. Die sollen ja mal ein bisschen Härte lernen. Dem würde ich empfehlen, sein klimatisiertes Büro einmal in eine nicht klimatisierte Schulklasse zu verlegen. Und dann wird natürlich die Frage sein, hat diese Hitzewelle politische Auswirkungen? Da hat meine Kollegin Isabel Daniel gestern schon was völlig Richtiges gesagt. Sie hat gesagt, die Zustimmungswerte zu den Grünen werden jetzt natürlich wieder deutlich steigen, wie immer bei solchen Wetterkatastrophen. Das heißt, die Grünen werden jetzt zulegen und vielleicht werden wir das schon am Sonntag bei der Grazwahl erleben können. Spannend.
Es wird auch immer wieder von einem Hitze-Lockdown gesprochen. Das erinnert uns ein bisschen an die Corona-Zeit. Was hat es damit auf sich?
Ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt warten wir mal, wie lange das dauert. Aber eine Siesta, wie sie teilweise einige Teile der Gewerkschaft fordern, wäre keine schlechte Idee. Und hitzefrei an den Schulen ab zum Beispiel 12 Uhr wäre auch keine schlechte Idee. Man kann ja von 10 bis 12 oder von 8 bis 12 oder von 8 bis 11 durchaus gescheit unterrichten und dann vielleicht die Mittagspause, wenn es dort wirklich sehr heiß wird, bleiben lassen.
Dann wechseln wir das Thema und schauen zu Sebastian Kurz, denn sein Unternehmen, das knackt gerade die Milliarde. Dazu steht auch noch eine Hochzeit an und viele heiße Gerüchte.
Ja, also der Herr Milliardär kommt gleich zu uns ins Studio. Ja. Hut ab, werden wir gleich, Niki Fellner wird ihm gleich gratulieren. Sein Dream-Projekt hat jetzt bereits eine Börsenbewertung von 3 Milliarden Euro. Das heißt, sein Anteil springt jetzt auf über 1 Milliarde. Gratuliere. Das mit der Hochzeit muss ich dich leider enttäuschen. Das ist ein heißes Gerücht derzeit in Wien. Aber wir haben ihn jetzt schon draußen vor dem Studio, er ist schon da, haben ihn gefragt, was stimmt da dran? Und er hat gesagt, absolut nichts. Er schwört uns, es gibt keine Hochzeit, das ist eine Ente. Er bleibt weiter Single, aber natürlich in enger Lebensgemeinschaft mit seiner Susanne und seinen beiden Kindern, aber keine Hochzeit in absehbarer Zeit. Dafür aber möglicherweise eine politische Hochzeit, oder?
Ganz genau, denn da gab es im Parlament ein Geheimtreffen, das ist gar nicht mal so geheim geblieben.
Ja, das war auch wirklich als Geheimtreffen angelegt, denn es hat mitten im Parlament stattgefunden, so dass es, glaube ich, keinen einzigen Abgeordneten im Parlament gegeben hat, der dieses Geheimtreffen nicht mitbekommen hat. Sebastian Kurz hat wieder mal das Parlament besucht. Ja, früher hat er von dem weniger gehalten, jetzt geht er ganz gern hin. Und dort hat er seinen einstigen Erzfeind Herbert Kickl besucht. Herbert Kickl war ja der Gott sei bei uns, nicht nur für Kurz, sondern für die ganze ÖVP. Mit seiner Brutalansage im Innenministerium, er hat er dort aufgeräumt, den schwarzen Keller, wie er immer gesagt hat, ausgeräumt, die Netzwerke ausgeräumt, den Geheimdienst sozusagen ausgeräumt. Und daraufhin hat die ÖVP beschlossen, er muss gehen. Und daraufhin hat den Kickl rausgehaut, der Bundespräsident abberufen. Und das war die große Schande und der schwärzeste Fleck in Herbert Kickls Leben. Dort hat dann ja seine neue Ära begonnen. Und jetzt will er nicht mehr Innenminister, sondern gleich Kanzler werden. Und da hat er jetzt Sebastian Kurz getroffen, angeblich nur, um die Missverständnisse aus der Vergangenheit auszuräumen. Aber dafür muss man sie nicht unbedingt treffen. Das ist eigentlich eh schon längst geschehen. Man sagt, dass 2 Themen auf der Gesprächstagsatzung gestanden sind, die genauso geheim sind wie das Treffen. Thema Nummer 1, der Sebastian Kurz wollte von Herbert Kickl wissen, ob er die Zustimmung dieser rechten Fraktion im EU-Parlament, die mittlerweile ja relativ groß ist, der Front der Patrioten, wie es so schön heißt, haben könnte, wenn er statt von der Leyen als EU-Kommissionspräsident kandidiert. Es gibt viele Kurz-Insider, die sagen, das könnte ein Wunsch, ein Plan von ihm sein, dass er von der Leyen ablösen will und dass er dann eine breite Mehrheit haben will und da auch gerne die Zustimmung der Rechtsnationalen in Europa von Meloni. Orban gibt es ja nicht mehr, aber Tschechen zum Beispiel und insbesondere auch Österreicher haben kann. Aber viele sagen, dort ist es um viel mehr gegangen, nämlich dort ist es um die Zukunft gegangen und ob es eine schwarz-blaue Koalition geben könnte, dass es die nach der nächsten Wahl geben wird, ist so gut wie unbestritten. Niemand in der ÖVP will noch einmal mit der SPÖ und mit Babler in eine Koalition. Das interessiert niemand mehr. Die wollen alle jetzt in eine schwarz-blaue Koalition. Allerdings, wenn es geht, natürlich mit einem ÖVP-Mann als Kanzler, weil die ÖVP ja der Meinung ist, ein Kanzler muss immer von der ÖVP sein, sonst ist er kein Kanzler. Und deshalb die Hoffnung, dass sich vielleicht Kurz erweichen lässt und Kurz doch antritt als Spitzenkandidat für die ÖVP bei der nächsten Wahl, wann immer sie stattfindet. Und da gibt es wieder einige, die sagen, die Bundesländer in der ÖVP könnten vor der Oberösterreich-Wahl, die ist nächstes Jahr im Herbst, also Herbst 2027, so nervös werden, dass sie im nächsten Frühsommer, späten Frühjahr, also was ich, Mai, Juni, den Nationalrat wählen lassen und dann eine schwarz-blaue Koalition starten lassen, damit es in Oberösterreich, in Niederösterreich, in Tirol nicht zu einem blauen Putsch, sprich zu einem blauen Wahlsieg kommt. Und da könnte es sein, dass die beiden Herren einmal ausgelotet haben, ob sie sich eh einig sind, dass es eine blau-schwarze oder schwarz-blaue Koalition gibt, ob der andere eh jeweils bereit ist, mit dem anderen als Kanzler zu regieren, wenn der die Mehrheit hat. Und da ist es natürlich sehr spannend, würde Kurz dann wirklich das Außenministerium und einen Vizekanzler übernehmen und Kickl den Kanzler lassen? Oder wie soll das dann ausschauen? Auf jeden Fall, wir steuern eindeutig auf eine politische Hochzeit, Liebeshochzeit oder Kalkülhochzeit, wirtschaftliche Hochzeit zwischen Kickl und Kurz zu. Kurz will offenbar in die Politik zurück und das wieder als Kanzler, dann der Milliardär als Kanzler, das hat ja fast Trumpsche Züge. Und ich bin gespannt. Und das alles wird er uns jetzt gleich im Interview mit Niki Fellner beantworten.
Ja, auf das sind wir natürlich ganz gespannt. Und ein politisches Highlight, das steht am Wochenende nämlich in Graz an, die Gemeinderatswahl. Wie steht es da um die Umfragen?
Ja, das ist unglaublich. Bitte blend mal diese Umfrage ein. Da zieht es dir die Schuhe aus. Wir werden das ja am Sonntag voll übertragen. Ab 10 Uhr sind wir am Sonntag auf Sendung, zuerst mit dem Spiel Österreich-Algerien, über das wir gleich sprechen, und dann mit der Grazwahl, so gegen 17, 18 Uhr erwarten wir erste Hochrechnungen und Ergebnisse. Und der rote Balken wird nach oben schießen, es ist allerdings nicht der Balken der SPÖ, sondern der Balken der KPÖ. Die KPÖ wird großer Wahlsieger sein, vermutlich sogar mit einem kleinen, vielleicht sogar etwas größeren Plus. Das heißt, Elke K. wird der Grazer Superstar, wird zum zweiten Mal als Bürgermeisterin gewählt werden. Man glaubt es kaum, das letzte Mal war das ja noch eine Sensation. Diesmal ist sie große Favoritin. Platz 2 wird wohl an die ÖVP gehen, 22%. Fast ein Sensationsergebnis für diese in der Steiermark besonders angeschlagene Partei. Und dann ein bisschen enttäuschend für die FPÖ, nur 15% in Graz. Es ist insofern enttäuschend, als er auf Bundesebene, wie wir gleich sehen werden, 38% hat und in der Steiermark mit Mario Kunasek als Landespartei, also auf das ganze Bundesland bezogen, sogar 40%, über 40% hat. Das heißt, wenn in der Steiermark 40% die FPÖ wählen und in Graz aber nur 15%, dann kann man sich ausrechnen, dass von den 32% der KPÖ zumindest 10% FPÖ-Wähler sind. Ja, hallo, was sind denn das für neue Verhältnisse? FPÖ-Wähler wählen KPÖ, sehr witzig. Dann die Grünen, die eigentlich der große Wahlverlierer sind, weil sie beim letzten Mal 16-17% hatten und jetzt nur noch 12. Das könnte aber, wie gesagt, durch die Hitzewelle sich ein bisschen verschieben und da könnten vielleicht die Grünen dann ein paar Verzweiflungsstimmen von Grazern bekommen, die sagen, es reicht, mir ist zu heiß, ich schwitze, deshalb wähle ich die Grünen. Und dann gibt es das spannende Duell, wer wird Letzter? Und da gibt es jetzt gute Chancen, dass Babler es zum ersten Mal schafft, seine SPÖ am letzten Platz zu platzieren. Er hat sich ja dort sehr engagiert für die Grazer SPÖ. Das Ergebnis sieht man hier ja. 9% Zustimmung mit einer Frau, die Campus heißt, Spitzenkandidatin, die alle in Graz Campus nennen. Also das ist schon eine wirkliche Tragödie, die sich da für die einstmals so starke SPÖ abspielt. Und die Neos, die derzeit noch gleich auf mit der SPÖ liegen, liefern ein fantastisches Wahlkampffinish, haben sich einen FPÖ-Abtrünnigen herübergeholt, werden also eine Reihe von FPÖ-Stimmen bekommen und die wollen jetzt die SPÖ noch überholen und dann wäre die SPÖ Letzte, würde einen Stadtratssitz verlieren, nicht mehr im Stadtrat vertreten, also im Stadtsenat vertreten sein. Das wäre die größtmögliche Blamage und Supergau für die SPÖ.
Ja, ein Tiefstand für die SPÖ, woran liegt das, dass sie in Graz so schlecht beieinander sind?
Das liegt wohl auch an den Bundeswerten, schauen wir uns die einmal an. Das liegt wohl auch an Ihrem grandiosen Vorsitzenden, der ja in Graz Wahlkampf gemacht hat. Schauen wir uns einmal die Umfrage aus dem gestrigen Fellner Live für ganz Österreich an. So würde eine Wahl ausgehen, wenn an diesem Sonntag nicht Graz, sondern der Nationalrat gewählt würde. Und da hat die FPÖ bereits 38% der Stimmen, die ÖVP 20%, die SPÖ 18%, die NEOS 7%, die Grünen 12%. Und da gibt es viele, die sagen, in den Rohdaten, ja, es gibt es so viele Unentschlossene, nämlich 29%, dass wenn nur ein Drittel davon die FPÖ wählen würde, dort nicht 38, sondern 45% stehen würden oder vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar 47, 48%. Und das wäre dann natürlich die absolute Sensation, wenn die FPÖ da auf die absolute zusteuert. Ich und auch Peter Westenthaler halten das für möglich. Josef Czap und der Lazarsfeld-Chef Werner Beutelmeier sagen, eher nicht, weil die Stammwählerschicht bei ÖVP und SPÖ ist noch so stark und die Protestwählerschaft bei der FPÖ so volatil, wie man sagt, dass es nicht wirklich sicher ist, dass die FPÖ ihren mathematischen Anteil, nämlich da auf 45 bis 47% zu kommen, auch tatsächlich ins Tor schießen kann. Schauen wir uns noch kurz den Kanzler an, dann weißt du, liebe Tatjana, warum das in der Steiermark so ausschaut, wie es derzeit ausschaut. Denn der Vizekanzler Andreas Babler hat in Graz verzweifelt Wahl gekämpft. Er war sogar beim Stadtfest der SPÖ vorhanden. Er legt einen Auftritt nach dem anderen in Graz hin. Aber das nützt weder der SPÖ noch ihm. Schauen wir uns die Werte an. Das sind die Rohdaten. Und da kommt Herbert Kickl auf 36% Rohdaten, also einen kleinen Hauch schwächer als seine Partei. Der Kanzler Stocker kommt überhaupt nur noch auf 11%. Kann man nur noch sagen, herzliches Beileid, Herr Bundeskanzler. Sie werden demnächst einstellig sein, wenn es so weitergeht. Babler stürzt immer tiefer, in dieser Woche schon wieder -2%, jetzt nur noch 7% und klarer Letzter, bitte lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen, der wird in dieser Woche von Beate Meindl-Reisinger überholt, die immerhin schon 8% zur Kanzlerin wählen würden und auch von Leonore Gewessler, die 9% Zustimmung hat. Nur noch 7% würden Babler zum Kanzler wählen wollen. Das ist insofern interessant, weil er in der Parteifrage ja 18% erreicht. Das heißt, fast 2/3 der SPÖ-Wähler wollen Babler nicht als Kanzler, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Und da versteht man jetzt, warum sich sein Wahlkampfeinsatz in Graz nicht wirklich gut auszahlt.
Ja, die Ampelkoalition, die stürzt ab. Wie lange kann das noch gut gehen?
Das ist die Frage. Deshalb marschiert ja Sebastian Kurz ins Parlament und trifft Herbert Kickl. Deshalb ist Sebastian Kurz jetzt auch gleich im Studio und gibt dann sein Interview. Deshalb setzen alle auf Kurz, deshalb setzen alle irgendwie auf Neuwahlen, aber sicher nicht gleich binnen eines Jahres, sicher nicht im Herbst. Und wenn überhaupt erst im späten Frühjahr 2027, wenn die Umfragen so katastrophal sind, dass die Landeshauptleute von Oberösterreich Stelzer und von Tirol Matle die Nerven wegschmeißen und damit dann auch beginnt die Landeshauptfrau von Niederösterreich, die dann als Nächste dran ist mit ihrer Wahl, auch die Nerven wegzuschmeißen und sagt, lieber ein Ende mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende, gehen wir in eine Neuwahl und machen wir dann blau-schwarz, damit wir wenigstens in den Ländern unsere Haut retten. Weil natürlich, wenn da blau-schwarz plötzlich als Koalition kommt, werden die Karten völlig neu gemischt und dann wird auch die Stimmung in diesem Land eine ganz andere werden.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in der Regierung und spannend ist es auch im Fußball, denn am Sonntag ist das alles entscheidende Spiel für uns. Österreich gegen Algerien, das Ganze um 4 Uhr in der Früh. Wie sehen unsere Chancen aus und was brauchen wir, um zu gewinnen?
Ja, das ist jetzt die große Streitfrage. Also es gibt sehr viele Medien in Amerika, aber auch in Deutschland, die sagen, es droht uns die Schande von Kansas City. Die Österreicher werden so wie schon einmal bei der Schande von Gijón, damals gegen Deutschland, wie man so schön sagt, Obizan, sich den Ball hin und her schieben, aber keine Tore schießen wollen und auch den Gegner nicht zu einem Tor provozieren wollen, sondern sich halt frisch, frei, fröhlich mit einem 0:0 auf Platz 2 kicken wollen, vielleicht sogar verlieren wollen. Denn eines ist klar, Als Drittplatzierter haben Sie deutlich leichtere Gegner. Sie spielen vielleicht, wenn Sie großes Glück haben, gegen den Iran. Sie spielen vielleicht gegen Paraguay. Sie spielen mit ziemlicher Sicherheit gegen die Schweiz. Also es würde vermutlich zum Duell Österreich-Schweiz kommen, wenn Österreich gegen Algerien verliert und Dritter wird. Wenn Österreich Zweiter wird, dann wird es spannend, denn da findet 3 Stunden vor unserem Spiel das große Spitzenspiel Uruguay gegen Spanien statt. Und da könnte es passieren, dass wenn Uruguay gewinnt, plötzlich Uruguay Gruppenerster ist und wir als Gruppenzweiter nicht gegen Spanien, sondern gegen Uruguay spielen würden. Das wäre natürlich ein Hit, da hätten wir echte Chancen. Das wäre fantastisch. Das werden wir vor dem Ankick am Sonntag um 4 Uhr früh bereits wissen. Wir werden auch wissen, ob man mit 3 Punkten und einem Minustorverhältnis von 1, 2 oder 3, je nachdem wie viele Tore wir gegen Algerien kassieren, überhaupt in dieses 16. Finale kommen wird. Schaut derzeit eher schlecht aus. Schaut derzeit eher so aus, dass sich das nicht ausgehen könnte. Dann muss Österreich gegen Algerien zumindest unentschieden spielen, um im 16. Finale als Zweiter hundertprozentig sicher aufzusteigen. Und zu 90%, wenn Uruguay nicht die Sensation schafft, droht oder wartet dann dort auf uns Spanien als Gegner. Das wäre dann das Spiel des Jahrhunderts. Es war ja schon durchaus spannend. Österreich gegen Argentinien mit dem Messi-Festspielen, Österreich-Spanien mit den Lamal-Festspielen. Könnte noch spannender, noch aufregender werden, weil dann geht es dort wirklich um etwas. Dann geht es dort darum, dass derjenige, der gewinnt, weiterkommt und derjenige, der verliert, ausscheidet. Normalerweise würde es hier wettmäßig 90-10 für Spanien stehen, würde ich sagen. Aber bei dieser WM, haben wir schon gesehen, ist alles möglich. Warum sollen nicht auch die Österreicher bei dieser WM die Spanier schlagen? Also möglich ist alles und ich nehme an, dass es wahrscheinlich so knapp werden wird mit den Drittplatzierten, dass es besser für Österreich ist, dort nicht sozusagen taktisch zu spielen und zu sagen, schauen wir, dass wir als letzter Dritter da ins 16. Finale kommen und dann gegen die Schweiz spielen, sondern schauen wir lieber, dass wir auf Nummer sicher gehen und als Zweiter gegen den Gruppenersten der Gruppe H spielen. Und wie gesagt, das kann, und das wissen wir zum Zeitpunkt, wenn wir anklicken, entweder Uruguay sein, wenn die völlig sensationell im Direktduell Spanien schlagen, oder es ist Spanien, wenn sie sich von Uruguay nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Uruguay als Gegner wäre eigentlich spitze, Spanien als Gegner könnte ich mir eigentlich unangenehm vorstellen.
Jetzt sind wir das erste Mal seit fast 30 Jahren wieder mit dabei bei der Weltmeisterschaft. Wie groß wäre denn die Enttäuschung, wenn wir es jetzt nicht ins 16. Finale schaffen?
Also ich glaube, die Enttäuschung wäre groß, weil über 20% der Österreicher sind ja möglicherweise durch die Hitze beeinflusst, der Meinung, wir schaffen es ins Finale. Ja, also schauen wir mal, wie ernst das wirklich zu nehmen ist. Allerdings muss man dazu sagen, jeder Realist weiß natürlich, dass es keine Schande ist, gegen Spanien rauszufliegen, weil die werden doch möglicherweise zumindest das Halbfinale, wenn nicht das Finale, erreichen. Und die spielen schon in einer anderen Liga als die Österreicher, haben ja auch ganz andere Spielerkaliber zur Verfügung. Also ich glaube, da sollten wir nicht allzu stark weinen. Aber es wird das Spiel des Jahrhunderts. Es wird am 2. Juli stattfinden, zu einer für uns idealen Zeit, um 21 Uhr, und zwar sogar in Los Angeles im schönsten Stadion, im SoFi Stadium. Also den 2. Juli rot-grün oder rot-weiß-rot anstreichen. Das ist dann am 2. Juli um 21 Uhr das mögliche Spiel gegen Spanien.
Ja, es bleibt also spannend. Vielen lieben Dank, Wolfgang Fellner. Und spannend bleibt es auch hier bei Fellner Live. Bleiben Sie dran. Bis bald.